Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir haben spannende Themen für dich mitgebracht, zum Beispiel natürlich das Thema Silber. Der Herzhörer hat darauf bestanden, es wieder mal mit reinzunehmen. Wir haben das Thema Weihnachtszinsentscheidung, wir haben das Thema Krypto am Scheideweg, wir haben die Santa Claus Rally mitgebracht und wir werden vielleicht Ukraine zur EU diskutieren. Das ist heute aufgepoppt in den Medien und als Zeitstempel, wir starten hier um 15.20 Uhr am Freitag mit diesem Podcast. Wir werden dann das Market Open bzw. am Ende Märkte offen haben, uns auch diesen widmen. Also, gepackt hier voller Themen. Damit, Dominik, herzlich willkommen und bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Underlinks beteiligt sind, von denen wir hier plaudern, sagen wir es immer dazu. Wir sind aber an allem beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World und ähnliche. Und damit, Dominik, darfst du jetzt auch sprechen. Herzlich willkommen.
Yes, dankeschön für die nette Anmoderation. Spannende Themen, spannende Woche, wie eigentlich ja die letzten Wochen schon, vor allem wenn man ein Silberbulle ist. Ein Thema, das ich natürlich immer auf die Agenda schreiben muss, weil es natürlich einen signifikanten Teil meines Portfolios ausmacht, logischerweise.
Ich habe diese Woche, nur für die Zuhörerinnen und Hörer und Zuseher, ich habe diese Woche den Herrn Zörer seinen Interactive Brokers Screen auf seinem Handy, glaube ich, 280 Mal vor die Nase gehalten bekommen, weil da immer mehr und mehr und mehr ist es in die Höhe geschossen.
Ja, es läuft halt einfach fantastisch. Wir haben ja so eine kleine Wette, weil wir ja denselben, zufälligerweise den ähnlichen Kontostand haben auf dem Depot, dass wir da uns gematcht haben, wer schneller vorankommt. Und ich bin ein klitzekleines Stück vorne.
Aber nur ein klitzekleines Stück und nicht uneinholbar fürs Protokoll hier.
Das ist korrekt. Zurück zum Super Thema. Silber macht ein All-Time-High neben dem anderen. Wir besprechen es ja sowieso jedes Mal, weil wir da natürlich wunderschön durchgehen. Gestern am Donnerstag, den 11.12., war es wieder mal so ein Tag, also wir sind natürlich ausgebrochen in Silber, All-Time-High. Gold kratzt am All-Time-High, also auch da. Und die Frage ist halt, wie geht's da weiter? Und ich sehe das schon irgendwie so, dass Silber da jetzt den Zahn vorn hat, einen Millimeter schneller läuft, im Langstreckensprint, im Langstreckenlauf da jetzt schneller anzieht. Und das ist ganz klassisch für Bullenmärkte, dass Gold beginnt mit den Ausbrüchen, Silber hinten nach aber aufholt und dann komplett outperformt von den prozentuellen Bewegungen her. Und ich denke, dass wir da jetzt den Startschuss genau zu dieser Bewegung sehen. Ich habe eigentlich konservativ geschätzt 62 bis 64 Dollar Jahresziel, letzte Woche noch, sogar in Interviews öffentlich. Das muss ich jetzt schon wieder revidieren, zwei Tage später, weil der Preis einfach zu schnell läuft. Ja, natürlich.
Ich darf dir schon darauf hinweisen, dass der Silberpreis auch fallen kann, ja?
Nein, das stimmt das auch nicht.
Du lügst, das ist Fake News. Es ist einfach unfassbar mit diesen Menschen. Okay.
Es ist einfach sehr, sehr viel Movement drinnen derzeit. Die Aktien bewegen sich auch dementsprechend. Wie siehst du das ganze Thema? Weil es ist schon sehr, sehr schnell und solche Dinge werden halt dann irgendwann auch mal abverkauft werden, wie du richtig sagst, ne?
Ja, lass uns vielleicht ganz kurz mal charttechnisch draufschauen, bevor du vielleicht das Ratio, glaube ich, vorbereitet hast, Gold-Silber-Ratio. Wenn man draufschaut charttechnisch, dann sieht man schön, dass wir hier bei Silber jetzt wirklich, wirklich stark unterwegs sind. Also wir haben hier wieder einen Rocket-Dumsky-Anstieg vom Feinsten hier nach dem Ausbruch über die 54 Dollar hier. Also das ist schon was absoluter Wahnsinn ist. Das heißt, wir haben hier ein typisches Beispiel. Wir haben dann jetzt hier drauf, haben hier eine kleine Base ausgebildet, sind wieder drauf und machen jetzt den nächsten Schwung nach oben. Und momentan sehen wir halt Silber, und das ist sehr, sehr starkes charttechnisches Zeichen, Seitwärtskonsolidierungen und keine Rückwärtskonsolidierungen. Und das ist schon durchaus stark. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Silber jetzt weiter nach oben geht. Ob es dann nicht auch mal rückwärts geht, ist ja natürlich die Frage. Wann die Gewinnmitnahmen kommen und dergleichen mehr. Ich glaube, das muss man natürlich am Schirm haben. Aber wie du sagst, es ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man sich im Wochenchart das anschaut, dann sieht das ja noch mal ein bisschen krasser aus. Also da haben wir eigentlich nur eine Woche nur unter Anführungszeichen 3,31% gemacht dazwischen. Und jetzt sind das zwei wahnsinnige Kerzen. Also ich nehme mal an, dass wir heute auch stark aus dem Handel gehen werden und vor allem aber, wenn man auch hier im Future zumindest sich die Umsätze der letzten Wochen sich anschaut, so von Oktober bis heute, sieht man einen massiven Umsatzanstieg. Also man sieht hier, ich weiß nicht, ob man es schön sieht, ich mache vielleicht die weiße Linie hier im Volumen ein bisschen größer, aber das ist schon absoluter Wahnsinn, was sich da abspielt und wenn wir das ein bisschen dicker machen hier, dann sieht man es, glaube ich, besser. Also die weiße Durchschnittslinie zeigt enorm nach oben hier und das ist schon wirklich, wirklich stark. Also Silber performt wirklich gut. Aber, und das muss man schon dazu sagen, Gold, ich weiß jetzt nicht, wie die Woche ausgeht natürlich, aber Gold performt momentan auch super, weil da greifen wir gerade die All-Time-Highs an. Wir sind auf einem, wenn der Schlusskurs so wäre, auf einem All-Time-High, auf Schlusskursbasis. Und das ist definitiv natürlich auch extrem stark. Also Gold hat hier einen eben genau diesen Rücksetzer gemacht, den Silber ausgelassen hat, mehr oder weniger, und geht jetzt wieder schön in Wellenform nach oben. Also ich sehe Gold auch sehr, sehr stark, und auch bei Gold können wir kurz auf den Wochenchart schauen. Das ist definitiv stärker. Einziger kleiner Unterschied, den ich schon sehe, ist hier bei Gold haben wir die letzten Wochen wenig Umsatz gesehen, zumindest verhältnismäßig. Also nicht in der, für die Vergangenheit, aber von den Kerzen davor, also von den Umsatzbalken davor, wenn man sich das hier anschaut, definitiv weniger. Aber ja, nichtsdestotrotz stark. Es sollte halt jetzt, wenn es wirklich auf ein neues All-Time-High geht, sollte schon auch dann irgendwann einmal ein höherer Umsatz kommen. Ansonsten sehe ich da ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Schlimmes zukommen, das auf gar keinen Fall. Aber das würde das Bild so ein bisschen, ein glitzekleines bisschen eintrüben. Aber das war es auch schon. Und ansonsten charttechnisch für mich beide stark. Und ja, definitiv etwas, was durchaus spannend ist. Ansonsten sehe ich es wie du. Also bei Silber bist ja du absolut der Experte für mich, wo Silber, physische Silberknappheit herrscht. Wenn das so weitergeht, werden wir bei Silber wahrscheinlich weiter die Rallye sehen. Wir werden keine, zumindest habe ich das nicht am Schirm, oder hast du mir noch nie davon erzählt, dass es eine physische Goldknappheit gäbe. Also, aber Gold ist ja auch kein Industriemetall. Insofern hat Silber da vielleicht sogar den Vorteil des Industriemetalls im Moment.
Was mich da von deiner Seite noch interessieren wird, Thomas, ich meine, wir reden über das Thema immer wieder und du hast natürlich mit 35 Jahren Kapitalmarkterfahrung da schon einiges gesehen. Jetzt meine Frage, wenn du da vielleicht nochmal zurückblendest auf die technische Analyse und wir uns anschauen, da vielleicht sogar den Monatschart, also eine Kerze, ein Monat. Gold, das ganz große Bild. Bitte?
Silber?
Egal, mach Gold vielleicht einmal. Gold-Monatschart, und dann sieht man halt schon, ich meine, das ist ja quasi senkrecht nach oben fast. Das ist ja eine Maniephase in Wahrheit. Ja. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, wenn wir wirklich fast senkrecht in einem Chart ansteigen, die Konsolidierungen, die auf so einem Weg nach oben kommen, ist halt die Frage, wie lange konsolidieren die von der Zeit her und wie tief konsolidieren sie, bevor der nächste Anstieg kommt. Und meiner Ansicht nach, und da bitte unterbrich mich oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist umso kürzer und umso weniger tief konsolidiert wird, umso bullischer ist es. Siehst du das ähnlich oder ist das kompletter Blödsinn?
Ja, ist natürlich so. Und du hast ja, du siehst das ja hier, das ist diese typische Eishockeyschlägerkurve, die es da im Moment gibt. Ja. Die Frage ist halt, wann kommt schon der erste Rücksetzer? Weil wir sind hier eigentlich, wenn man es genau nimmt, seit dem Ausbruch, also wenn man es genau nimmt, ich zeichne jetzt haben wir hier die Linie ungefähr ein, und wir sind seit dem Ausbruch eigentlich, wo ja Mitte 24 ungefähr, seit wir da über die 2000 so richtig drüber sind oder 2100, sind wir ja eigentlich ohne Rücksetzer nach oben gegangen. Also wir haben ganz, ganz kurze Seitwärtsphasen hier gehabt. Ja. Und dann hier noch einmal. Aber das ist ganz kurze Seitwärtskonsolidierung. Sowas wird sich natürlich nicht in die Ewigkeit weiterspiegeln. Das heißt, wir werden da sicher mal einen Rückschritt sehen. Aber das ist natürlich ganz, ganz charttechnisch ganz, ganz stark. Und ja, es sieht nicht so aus, als würde das im Moment enden. Mal schauen, wie das dann der Start ins nächste Jahr geht. Aber das ist definitiv extrem stark, ja.
Ja. Genauso sehe ich es auch, und das bei Silber eigentlich genau das Gleiche. Und wir haben halt da strukturelle Marktknappheit, vor allem beim Silber, und das sieht man immer mehr. Wir haben da Berichte von 40 Millionen Unzen, die aus den Märkten genommen werden, und an die COMEX schwächelt, die LBME schwächelt. Also wirklich die physischen Lager an der London Bullion Market Association sowie an der Commodity Exchange. Und da ist halt wirklich die Frage, wenn es denn irgendwann kommen sollte, tatsächlich, dass der Papiermarkt zerbricht und in die physische Preisfindung übergehen, die dann wahrscheinlich an der Shanghai Gold Exchange in China stattfinden wird. Also dann ist schon die Frage, wo sich diese Preisfindung dann setteln wird. Und das weiß heute keiner. Es weiß auch keiner, ob es passiert. Es bleibt so lange eine Theorie, bis es dann wirklich da ist. Und dann kann es von den einen auf den anderen Tag gehen in der Theorie. Aber bis es wirklich passiert, bleibt es eine Theorie. Und ja, aber wir sehen auf jeden Fall den Druck von der physischen Seite ungebrochen. Und jetzt legt China noch eines drauf, was wir schon länger antizipieren, ist, dass in einer sehr, sehr fragmentierten geopolitischen Welt zwischen politischem Osten und politischem Westen diese Kluft auch immer weiter aufklafft. Und wo man sagt, okay, die Grundlage jedes Wohlstandes sind Rohstoffe, vor allem Energierohstoffe, aber auch andere Rohstoffe, Edelmetalle auch gehören genauso dazu. Und da sitzen halt China und Mexiko mit den zwei größten Produzenten der Welt für Silber auf den Hauptvorkommen, und das ist beides halt nicht im politischen Westen situiert, und dementsprechend sehen wir da China jetzt auch mit einer neuen Meldung, dass sie 2026 Ausfuhrrestriktionen auf physisches Silber legen wollen. Und dann ist die Frage, welche Projekte gibt es im politischen Osten? Wo hat der politische Osten die Hand drüber? Und da, wie du weißt, bin ich ja auch immer wieder am Suchen, dass ich Projekte im politischen Osten finde, speziell in Nevada oder Kanada, wo man dann wirklich Zugriff hat. Weil da bin ich schwer überzeugt, dass diese, dass da Kapital reinfließen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und das sehen wir jetzt bereits auch schon in den paar Aktien, wo wir da investiert sind.
Absolut. Im politischen Westen meinst du, weil du jetzt politischer Osten gesagt hast, politischer Westen.
Ja, natürlich.
Ja. Genau, also das sehe ich auch so. Du bist ja der Experte. Wir haben letzte Woche sowohl ich im Topic Börsendienst wie auch du und wir haben es gestern noch in unserem letzten Geld- und Bier-Meetup dieses Jahr, Weihnachtsfeier, haben wir es auch erwähnt. Also es gibt da eine spezielle Aktie, die wir diese Woche ins Depot aufgenommen haben. Das werden wir jetzt nicht öffentlich preisgeben, da bitte ich um Verständnis. Aber ist definitiv eine extrem spannende Aktie. Und wie du sagst, wenn der politische Osten den Zugriff verweigert, dann werden Projekte, die im politischen Westen sind, halt gehypt werden. Wie wertschöpfend die am Ende des Tages sind, ist, glaube ich, dann im Endeffekt gar nicht so wichtig. Und wie die,
exakt,
wie
das ist dann der Punkt, da ist dann Fundamentaldaten und so, das ist dann sekundär, weil wenn du nur das hast, auf was du zugreifen kannst, dann holst du da alles raus, was geht. Ne?
Absolut, genau so ist es, ja. Ja, definitiv spannend. Noch spannender finde ich momentan zumindest. Ich meine, wir sind noch nicht am Ende des Tages. Wir haben jetzt 15.31 Uhr über Platinum, heute 4,81%. Wenn es denn so bleiben sollte, haben wir da wieder ein neues Zwischenhoch generiert. Und Platinum, wenn ich das kurz einblenden darf, für mich charttechnisch ebenfalls sehr, sehr interessant, weil wir hier eine Bullenflagge haben, die sich meiner Meinung nach jetzt schön noch aufgelöst hat. Und Platinum ist der Unterschied vielleicht zu hier die Bullenflagge, das ist nochmal schön einzeichnen, zu Gold und Silber, dass es hier wirklich schön langsam von sich geht. Also wir haben hier eine schöne lange Seitwärtsphase gehabt, dann sind wir ausbrochen, jetzt haben wir hier die Bullenflagge, jetzt brechen wir wieder noch aus, vorausgesetzt es bleibt jetzt so natürlich, dann würden wir ein neues Hoch machen hier im Platinum. Also auch das sieht für mich sehr, sehr stark aus. Wir haben auch jetzt hier wieder ansteigende Umsätze. Also Platinum auch für mich ein Wert, der jetzt noch nicht so weit gelaufen ist wie Gold und Silber. Auch das können wir uns im Wochenchart anschauen. Also das ist natürlich auch im Monatschart, das ist natürlich auch Rocket-Dumsky-artig, aber jetzt nicht ganz so weit wie Gold und Silber. Also ja, definitiv auch spannend. Hier kommen wir halt bei 1900 in die erste gröbere Widerstandszone, da stehen wir dann davor. Da bin ich dann gespannt und ansonsten sind wir da auch bald auf All-Time-High. 2300 fehlt noch ein bisschen was, keine Sorge. Also es wird nicht allzu bald sein, vermute ich jetzt mal. Aber wie stehst du oder was ist dein Take zu Platinum?
Ja, ich finde Platinum extrem spannend. Du weißt, ich bin auch da in diverse Aktien investiert, weil ich es eben spannend finde. Ja. Ich versuche da selber gerade einen Chart vorzubereiten, wenn du vielleicht kurz zu mir rüberschaltest, rüberblendest.
Ja,
dann zeige ich dir nämlich, was ich da spannend finde bei Platinum. Und zwar haben wir da, wenn man da auf den 3-Monats-Chart, also eine Candle 3 Monate schaltet und das Ganze dann auch noch auf logarithmisch umstellt, dann haben wir da eigentlich einen wunderschönen parallelen Kanal,
ja,
den wir da nach oben wandern. Und das ist ein Kanal, der von 1970 wegläuft und ja, seitdem eigentlich wunderschön funktioniert. Natürlich mit diesen Weeks nach oben, nach unten, an 1980er der Ausbruch, wo die Hunt Brothers Rally in Silber war, natürlich keine Frage, hat Platinum mitgezogen. Und da jetzt 2020 Corona natürlich auch, wo wir nach unten durchstoßen haben. Aber das ist eben genau das Thema. Wenn ich davon ausgehe, dass wir bei Silber eine wahnsinnige Performance sehen und dann vergleiche ich, was 1970, 1980 in der Hunt Brothers Manie passiert ist, wo Silber $50 gestiegen ist von $3 oder so, dann kann man auch davon ausgehen, dass jetzt, wo Silber ausbricht, Platinum genau dasselbe machen wird. Und das war immer meine These, dass quasi das runtertrickelt, also dass quasi Gold den Anfang macht in einem Bullmarkt, Gold beginnt und das Gold quasi den Ausbruch validiert, den Start des Edelmetall-Bullmarkt. Also wenn Gold dann sehr gut gestiegen ist und zu teuer ist, unter Anführungszeichen, was viele jetzt schon sagen, dann schaut man in die zweite, dritte Reihe, was ist noch günstig, aha, Silber kann man noch kaufen, wenn Silber dann auch ausbrechen beginnt, dann ist es die Frage, was macht Platinum und dann schaut man auf Palladium. Und wir waren auch da schon sehr, sehr früh positioniert, im Jänner eigentlich schon oder im Februar, mit den ersten Platinum-Aktien, die dann fantastisch ausgebrochen sind, auch im März, April, Mai und also direkt nach unserer ersten Elemental Masterclass und dementsprechend sehe ich da sehr, sehr viel Upside für Platinum. Wenn man es hier im Logarithmus-Chart darstellt, wären das auf jeden Fall $4,000, $4,500, wenn denn das wieder so abläuft wie in den 70er Jahren.
Absolut, absolut. Und wir sind noch nicht einmal reverse to the mean, also wir sind noch nicht einmal in der Mitte des Kanals angelangt wieder. Also das muss man noch dazu sagen, ja. Also
genau.
Definitiv wichtig, ja. Also wir haben ja die Aktie sogar getroppt im Podcast hier vor, schätze ich mal, einem halben Jahr oder so. Ich weiß gar nicht, wann wir es genau getroppt haben. Da waren wir schon länger drin. Sibanye-Stillwater, kann man sich ja anschauen, den Kursverlauf ist auch heute auf ein neues Hoch ausgebrochen und ist jetzt nicht mehr allzu weit. Ja, schon noch $5 entfernt von den All-Time-Highs, ein bisschen über $5. Aber ist definitiv auch stark unterwegs, absolut, ja.
Ja, wir haben sie halt wunderschön am Boden gesniped. Also das hat ja toll funktioniert. Wir waren da auch sehr eng im Austausch. Genau, läuft sehr, sehr gut für uns, nicht nur mit der Aktie selbst, sondern auch mit Optionen.
Ja.
Und genau, bin auch da weiter natürlich in diese Aktie investiert und das werde ich auch bleiben.
Sehr gut. Hast du dem noch was hinzuzufügen zu den Edelmetallen? Gibt es noch irgendwas, was du am Schirm hast? Ich glaube, du hast noch einen schönen Chart vom Gold-Silber-Ratio gehabt, oder?
Ja, man kann natürlich da jetzt ganz in die Tiefe reingehen, wenn man sich das Gold-Silber-Ratio, also das Gold-Silber-Ratio ist es nicht, das Silber-zu-S&P-Ratio ist es, also, was Tavi Kotter jetzt gerade rausgebracht hat. Was aber auch sehr spannend ist, du siehst halt hier zwei Bottom-Formationen, also zwei Akkumulationsphasen quasi, wenn du das im Ratio betrachtest zu Aktien. Und da ist einfach nur die Frage, ist Silber überbewertet oder sind Aktien überbewertet? Und man kann halt derzeit einfach, wenn man es in dem Ratio sieht, normale Aktien gegen Silber, dann kann man hier einfach nicht von einer Überbewertung von Silber sprechen derzeit. Auch wenn wir auf All-Time-High sind bei $64, kann man hier von keiner Überbewertung sprechen, sondern eher noch immer von einer Überbewertung von Aktien oder einer Unterbewertung von Silber. Aber hier aus Tech-Aktien zum Beispiel auszusteigen oder aus gut gelaufenen S&P 500-Titeln Gewinne mitzunehmen und das in Silber umzuschichten, ist laut dem Chart einer der smartesten Trades, die man derzeit machen kann.
Absolut, absolut, ja. Super. Sonst irgendwelche Edelmetall-Rohstoff-News von deiner Seite?
Man kann natürlich sehr, sehr lange drüber reden. Wir haben da noch den Rohstoffzyklus. Wenn Gold den S&P outperformt hat, unter anderem auch ein Chart von Tavi Costa und Bloomberg gemeinsam, da sehen wir halt diese Goldzyklen und da sind wir halt auch erst beim Median, beim Durchschnitt, bei der Mitte. Also da definitiv Luft nach oben. Also alle, die sagen, Gold ist teuer, denen muss ich sagen, das ist mitnichten so. Also wir haben auch Inflation jetzt gesehen nach Corona 2022, 2023. Und wir sind in neuen Gefilden, die es früher so nicht gegeben hat in dem Ausmaß. Und dementsprechend passen sich auch die Edelmetallpreise an. Von den geopolitischen Themen gar nicht zu sprechen und von der physischen Nachfrage, die Zentralbanken nachfragen. Also die ist ja ungebremst weiterhin. Der politische Osten kauft auf, als gäbe es kein Morgen mehr. Also rund um China, auch die arabischen Staaten, Russland natürlich, aber auch die Polen, die unglaubliche Goldmengen akkumulieren. Und dementsprechend die Nachfrage ist so hoch wie nie. Und ja, da wird jetzt so mal lockiert.
Alles klar. Ja, also die Edelmetallbesitzer dürfen sich freuen. Die, die es noch nicht sind, weil die Fragen kriegen halt auch immer wieder, kann man jetzt noch einsteigen? Ich meine, du hast es jetzt gesagt, Gold wird dann einmal noch weiter steigen, aber macht es nicht Sinn, jetzt mal ein bisschen auf einen Rücksetzer zu warten?
Ja, es ist halt immer die Frage, erstens einmal Zeithorizont. Also wenn ich sage, ich möchte nur 2 Wochen investiert bleiben, was kompletter Blödsinn ist natürlich, dann würde ich auf keine Rücksetzer warten. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Zeithorizont von 10 Jahren oder gar 30 oder 40, ja, dann kann ich schon auf Opportunitäten warten. Ich würde, wenn ich jetzt nichts hätte, würde ich schon eine erste Tranche jetzt sofort kaufen, dass wenn der Zug weiter fährt, ich auf jeden Fall mit einem Bein drinnen stehe, wenn ich noch gar nichts hätte, logischerweise. Jetzt zu akkumulieren ist natürlich nicht mehr so smart wie vor einem Jahr, vor 2 Jahren, logischerweise. Aber zu spät ist immer so eine Frage des Zeithorizontes und eine Frage der Definition. Also ich setze auf Gold und primär muss ich mir ja grundlegend die Frage stellen, glaube ich, dass weiter Geld gedruckt wird. Und wenn ich der Meinung bin, dass wir weiter die Gelddruckpressen anwerfen, um irgendwelche Krisen zu umschiffen und zu überkleistern mit billigem Geld, dann muss ich sagen, sind Sachwerte und vor allem monetäre Sachwerte wie Edelmetalle und speziell Gold einfach der beste Schutz vor Inflation oder vor Geldmengenausweitung. Und dementsprechend, wenn ich diese Frage beantworten kann mit ja, wir drucken weiter Geld, dann würde ich auch weiter Gold kaufen.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Du hast Sachwerte kurz angesprochen. Kurzer Exkurs dazu. Wir haben uns ja gestern getroffen mit einem absoluten Experten in diesem Bereich und zwar für Oldtimer, Kunst, was noch? Schieß mich tot.
Ja, Uhren, also Uhren
und so weiter.
Also Sekundärmärkte halt einfach, ne?
Ja, ja. Und auch das ist ja sehr, sehr charmant. Ich weiß ja, dass unter anderem in meinem Freundeskreis Rolex eine große Rolle spielt und so. Also Rolex-Uhren werden gesammelt oder auch als Sachwert behoben. Ja, und wir haben da gestern einen absoluten Experten für eine Stunde Freiheit gewonnen. Und ja, du findest den Link in der Videobeschreibung. Wir starten im Jänner, also gerne anmelden. Da gibt's unter anderem auch dieses Thema, was ich schon sehr, sehr spannend finde. Definitiv sehr, sehr spannend. Also ja, warten wir es mal ab. Super.
Ich finde es auch extrem spannend, weil das sind halt Märkte, mit denen ich mich eigentlich noch nie beschäftigt habe, also auch so Whisky-Sachen und Ich weiß, dass Whisky zum Beispiel fantastische Renditen abwirft, also wenn man es natürlich richtig kauft, also da muss man sich halt dann auch auskennen auch. Natürlich sind die Märkte enger, also gerade der Kunstmarkt, du musst halt dann wirklich auch jemanden finden, einen Abnehmer, der dann auch auf Optionen die richtigen Preise zahlt. Aber da haben wir jetzt eben zum Glück den Spezialisten an der Hand, der uns da auch auf Auktionen mitnimmt, live und so. Also ich bin wirklich gespannt, wie dieser Hub gestaltet wird vom lieben Alexander Bichler. Ich freue mich riesig, dass er dabei ist und ich bin wirklich gespannt, was er uns erzählen wird.
Ja, und ich habe entschlossen, jetzt Künstler zu werden. Hab ich dir schon erzählt?
Oh Gott. Oh Gott.
Ich werde es zeichnen. Ja. Dann werde ich das versteigern. Eine Stunde
vielleicht
versteigern.
Vielleicht auf der Kellogg's-Packung hinten oben.
Malen nach Zahlen, ja, genau.
Ja.
Sehr gut. Du bist einfach, du gönnst mir keinen Erfolg. Ich sehe das schon.
Absolut. Du, wenn du ein großer Maler wirst, ich bin da, um dich zu unterstützen. Schneid da nur K.O. ab, okay?
Ja, nein. Also ich habe in meinem Leben bisher viel falsch gemacht. In Whisky habe ich immer austrunken und gemalt habe ich bisher nicht.
Ja, also irgendwas machst falsch, glaube ich.
Aber ja, gut, so viel Whisky war es zum Glück nicht. Okay, Dominik, lass uns weitergehen zur FED rüber. Wir haben ja den Zinsentscheid der FED gehabt. Du hast doch eine schöne Grafik vom Dotplot. Vielleicht kannst du das kurz vorbereiten. Ich glaube, das war auf eine Stunde Freiheit, hast du das schon gepostet. Es ist der erwartete Zinsschritt geworden, 25 Basispunkte nach unten. Ja, wir werden jetzt noch Jerome Powell, glaube ich, 4 oder 5 Mal sehen. Dann wird es wahrscheinlich jemand anderer sein. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber magst du mal ein bisschen was zum Dotplot erklären und was du vom Zinsschritt hältst?
Also die Dotplots werden halt mit den FOMC-Meeting-Minutes rausgegeben, also mit den Besprechungsmitschriften. Und da sieht man quasi das Voting von allen Participants, also von allen Teilnehmern, wie sie sich die Zinsen vorstellen über die Jahre, also was so die Expectations sind, die Erwartungen. Und genau, da sieht man halt genau, wie die einzelnen Stimmen vergeben sind, wer was gewotet hat. Also wer sieht man da nicht im Detail, aber man sieht halt, wie gewotet wurde. Und da ist halt dann eben die Frage, wer hat welchen Dotplot bestimmt. Man kann einen immer schön einkreisen und herausfischen und sogar mit einem Namen versehen. Also der am tiefsten ist immer eigentlich Steve Miron, der ziemlich Trump-nahe, meines Erachtens gehandelter Nachfolger von Jerome Powell. Viele sagen, dass es nicht wird. Ich glaube, es wird Steve Miron werden, weil er eben da für eine sehr lose Zinspolitik ist. Also er spricht sich immer wieder für 50 Basispunkte Senkung aus. Und genau, also ich denke, dass der am ehesten Trumps Ideen vertreten würde. Ob ich das gut finde, das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil ich finde es eigentlich überhaupt nicht gut, diese Geldpolitik so zu betreiben, weil es einfach wieder auf den Mittelstand drückt. Also es wirkt inflationär tendenziell, die Geldschleusen aufzumachen, die Zinsen zu senken. Und ich hatte gestern auch eine lange Diskussion oder ein langes Gespräch über die Auswirkung von sinkenden Zinsen auf Hypothekarkredite. Und da gibt's eigentlich einen Mythos, der umhergeht, mit dem man unbedingt aufräumen muss, weil viele Leute denken einfach, dass sinkende Leitzinsen 1:1 niedrigere Hypothekenzinsen bedeuten. Und das ist nicht so. Die Zinsen werden anhand der Zinsstrukturkurve gemacht und das lange Ende der Zinsstrukturkurve hat der Kapitalmarkt im Griff. Das kurze Ende der Zinsstrukturkurve hat die Zentralbank im Griff. Bedeutet, Leitzinssenkungen wirken nur am kurzen Ende. Und das lange Ende, dort wo prolongiert wird, 30-jährige Zinsen und so weiter, das wird dann am Kapitalmarkt gemacht und das hält sich eigentlich an die Anleiherenditen. Das heißt, wenn die Anleiherenditen steigen, dann steigen eigentlich auch die langfristigen Zinsen. Und da kann die Fed senken, so viel sie will. Wenn das lange Ende davonläuft, dann steigen auch die Hypothekenzinsen, weil das lange Ende bedeutet einfach nur, dass der Kapitalmarkt meint, der Ausfall des Schuldners wird eigentlich wahrscheinlicher. Ich möchte mehr Geld haben, weil es unsicher ist in der Zukunft, dass ihr über 30 Jahre solvent bleiben werdet, etc. Weil eben diese Gelddruckorgien so hoch wird, die nominale Geldmenge so hoch ist, die gedruckt wird, dass ja langsam in Frage gestellt wird, ob man die Schulden bedienen kann, auch als Staat. Und dementsprechend will man auch höhere Yields haben, also höhere Zinsen. Und da kann man eigentlich in einen Trugschluss hineinlaufen, dass man sagt, gehen wir davon aus, dass in Europa die EZB sinkt. Ich gehe davon aus, dass wir senken werden 2026. Aber meine ganz klare Aussage ist, ich glaube, dass die Hypothekarzinsen gleich bleiben oder antizyklisch gegensteigen werden. Das bedeutet, klingt komplett verrückt, ich weiß, aber ich bin der Meinung, dass die Leitzinsen sinken werden und wir höhere Swap-Sätze sehen und auch, also 10-Jahres-TMS-Swap-Sätze und auch höhere Euribor-Raten. Und ja, wir werden sehen, ob ich recht habe damit, aber das ist so eine meiner Predictions für das nächste Jahr.
Das hast du schon eine verraten. Sehr gut.
Ja, ja. Ich habe vorgegriffen.
Wenn ich mir aber den Dotplot anschaue, dann entscheidet ja nicht der Fed-Chef, also auch wenn Stephen Miron wird, der Fed-Chef, sondern es entscheiden ja die stimmberechtigten Gouverneure. Und dann sieht das jetzt für mich, ich meine, natürlich hat der Fed-Chef eine gewisse Einfluss auf seine Schäfchen, sag ich jetzt mal. Aber das heißt ja nicht nur, weil Stephen Miron jetzt das wird, dass es dann automatisch Zinssenkungen in diesem Ausmaß gibt. Ne?
Das natürlich nicht. Er kann es natürlich nicht alleine bestimmen, das ist absolut richtig. Man kann aber schon da seine Herrschaft quasi durchsetzen irgendwie. Also wer da auf dem größten, dicksten Sessel sitzt, der hat auch die gewichtigste Stimme. Natürlich nicht in den Dotplots, aber dann dort im Büro. Und dass Trump auf andere Bedienstete schon öfter Druck ausgeübt hat, das wissen wir auch. Also Bureau of Labor Statistics zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man da, wenn man sinkende Zinsen haben will, auch welche bekommen wird nächstes Jahr, wenn man jemanden einsetzt, der sehr Trump-nahe ist. Ich finde, Jerome Powell hat einen fantastischen Job gemacht für das, was er für Voraussetzungen hatte. Ich finde, er hat das wirklich gut hinbekommen, weil es einfach ein schwieriges Umfeld war. Aber ich finde, er hat das mit den Parametern, mit denen er zu tun hat, er hat das fantastisch geregelt.
Ja, sehe ich auch so. Also ja, man kann ihm da eigentlich nichts vorwerfen. Und auch das Too Late, finde ich, ja, kann man natürlich sagen. Ja. Andererseits muss man halt immer sagen, dass da logischerweise ein Zeitverzug ist und dass das halt, ja, Too Late ist vielleicht meistens besser als Too Early. Aber ja.
Ja, es ist Too Late war er definitiv. Das muss er sich anhören. Und da bin ich auch, wenn man Fehler sucht, bin ich da geneigt dazu zu sagen, das war einer oder geneigt dazu, es war definitiv einer, er war zu spät. Das ist schon richtig. Aber jetzt muss man sich mal ganz ehrlich die Frage stellen, wir hatten den Government Shutdown, wir haben keine Daten von der Wirtschaft, keine Wirtschaftsdaten gehabt und die Fed muss im Blindflug dann auf einmal die Zinsen senken. Also welche Aussagekraft hat diese Zinssenkung? Ne? Weil mit welchen Daten soll die belegt werden? Das ist ja komplett utopisch. Ja. Ich bringe immer die Analogie, wir fahren auf der Autobahn mit 160 und es ist starker Nebel. Ne? Wir wissen halt nicht, was kommt in den nächsten 10 Metern.
Ja. Wenn ich heute in Wien aus dem Fenster schaue, ist übrigens auch starker Nebel. Aber, ja.
Ja.
So viel sei gesagt für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Wien kommen. Okay, also damit hätten wir die Fed abgehandelt oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, ich bin einfach nur gespannt, wie es weitergeht natürlich, wie Jerome Powell das Amt verlassen wird. Ich denke, das war die letzte Zinssenkung, die wir von ihm gesehen haben. Ich glaube, das war die letzte.
Boah, das glaube ich nicht. Der hatte noch bis Mai, oder?
Ja, er hat bis Mai, ja.
Okay, warte mal, aber das interessiert mich jetzt. Lass uns noch ganz kurz anschauen, das FedWatch-Tool. FedWatch-Tool. Gut, er hat noch Jänner, März, okay, auch eher für 3,50 bis 3,75 und dann hätte er noch den April. Ne? Ja, also einer wird er schon noch machen können. Also einer kann ich mir noch vorstellen.
Ja, oh, bis ja. Dahin verändert sich ja der Kapitalmarkt.
Ja, natürlich, aber ja. Super. So viel dazu. Hätten wir das Thema abgehakt. Dann lass uns übergehen zum Thema Weihnachtsrallye. Das war ja auch so die Frage gestern bei unserem Meetup. Gibt es jetzt eine Weihnachtsrallye? Ich meine, man hat sie ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, seit Anfang Dezember schon gesehen. Wir sind ja seit Anfang Dezember zuerst ordentlich nach oben gegangen und dann jetzt ein bisschen seitwärts. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wo geht die Reise hin? Was ist deine Prediction kurzfristig bis zum 31. Dezember?
Also meine Prediction ist jetzt ganz klar und das hat eben auch mit dem Fed-Meeting zu tun, weil ganz spannend war, wir hatten ja oder wie angekündigt aufgehört im Dezember mit Quantitative Tightening, also QT wurde abgestellt, aber das Abstellen von QT bedeutet normalerweise nicht automatisch das Starten von QE, von Quantitative Easing, also Geld drucken und Jerome Powell hat es auch sehr, sehr nett umschrieben. Er hat gesagt, es ist nicht QE, aber wir kaufen halt Treasury Bills auf und fluten den Markt damit, aber es soll halt ja die Zinsen nicht beeinflussen etc. Und ja, es ist halt die Frage, wenn es aussieht wie QE, wirkt wie QE und riecht wie QE, was ist es dann? Ne? Also wir drucken 40 Milliarden pro Monat, was wirklich nicht wenig ist jetzt. Und das Geld kommt natürlich mit dem Cantillon-Effekt als erstes in die Asset-Klassen. Also durch den Cantillon-Effekt bedeutet das ja quasi, dass der am nächsten an der Geldausgabestelle am meisten davon profitiert und das trickelt dann runter bis zum Staatsbürger, der am wenigsten bekommt. Und dementsprechend ist es halt, sind solche Gelddruckorgien wieder zuschüssige Liquidität für das Finanzsystem. die halt aber den Bürgern nicht zugutekommt primär, sondern den Assets. Das heißt, wir kriegen eine Asset Price Inflation und es wirkt aber drückend auf den Mittelstand. Und dementsprechend ist es langfristig einfach schlecht, weil es den Konsumenten weiter schwächt. Zumindest nominal weiter schwächt. Und das ist halt, ja, der ist eh schon komplett durchgebeutelt. Da ist übrigens eine Wette aufgegangen, hast du mir letztens erzählt, auf die wir schon seit Jahresanfang spitzen, die jetzt funktioniert hat mit Dollar General und so. Aber da kannst du dann nachher vielleicht noch was sagen dazu.
Ja.
Und genau, also ich denke, dass das ein ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt war aus der Fed-Speech von Jerome Powell, dass wir wieder mit der Gelddruckpresse starten, weil wir auch gesehen haben, dass die Repos auf Höchststand waren. Also die Banken haben natürlich wieder kräftig Notfallkredite angefragt. Und ja, man hat gesehen, dass QT halt wirklich jetzt dann am Ende war. Die Repos waren aufgebraucht und die Standing Repos wurden neu aufgenommen. Das bedeutet, Notfallkredite fließen in das System hinein, weil die Banken sie brauchen und nachfragen. Und dann war klar, dass jetzt die Geldschleusen aufgehen müssen oder zumindest das Entziehen der Liquidität aufhören muss. Und ja, wir drucken jetzt wieder. Und die Frage ist halt, ich habe gestern in meiner WhatsApp-Gruppe geschrieben, die Kapitalmärkte sind halt wie ein Heroinabhängiger von der Nadel abhängig. Und der langsame Entzug, der wird nicht funktionieren. Und ich glaube, bei einem kalten Entzug, wenn du komplett abdrehen würdest, dann würde der Patient auch sterben. Also mittlerweile denke ich, dass das einfach nicht mehr notwendig ist, nicht mehr funktionieren würde. Der Kapitalmarkt und die komplette Wirtschaft braucht diese Liquiditätsspritzen, ansonsten hast du ein absolutes Chaos.
Ja, okay. Also um das zusammenfassen, deine Prediction ist, wir steigen aufgrund von QE weiter.
Es wird ein nominaler Anstieg, weil mehr Geld im Umlauf ist, dementsprechend steigen die Assets nominal an. Ob das ein realer Anstieg wird, das wird sich dann
erst bald. Es geht nur um SPX.
Nominal wieder steigen.
Ja, okay. Ja, sehe ich auch so. Also nicht mehr gravierend. Ob wir das 7.000 jetzt heuer noch knacken, kann durchaus sein. Aber so runde Marken sind ja meistens auch ein Widerstand charttechnisch. Ja, also ich blende vielleicht ganz kurz ein, wo wir im Moment stehen. Also wir sind ja ganz gut unterwegs. Wir stehen wirklich fast bei den 6.900 im Moment. Wir sind live gerade. Es ist 15.52 Uhr am Freitag. Sind zwar leicht im Minus, aber ich gehe schon davon aus, dass wir an die 7.000 rankommen. Ob wir die 7.000 knacken in diesem Jahr noch, weiß ich nicht, weil das halt doch immer auch Marken sind, wo sich der Markt relativ schwer tut. Wir können ja zurückgehen auf die 6.000. Also auch die 6.000 ist ja so in Teilschritten geknackt worden. Also ich kann hier kurz eine Linie einzeichnen für die zusehen können bei den 6.000. Also das ist da ungefähr. Also auch die ist ja immer wieder, es hat sich ziemlich schwer getan, zumindest der SPX da mal drüber zu kommen, ist dann vorerst mal abgetaucht, um dann drüber zu gehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein bisschen ein Problem wird, aber ich sehe es auch, also auf 7.000 auf jeden Fall, vielleicht auch sogar ein bisschen drüber. Aus charttechnischer Sicht durchaus drinnen. Den Rest werden wir dann sehen. Also es kommt natürlich auch auf die Nachrichten an, bis dahin kommen und so weiter. Das ist klar. Aber definitiv spannend für mich, ja, absolut.
Ja, also ich denke, dass du da recht behalten wirst. Also wir werden da eine Santa Claus Rally eventuell sehen. Spätestens im Jänner denke ich, dass es weitergeht. Aber die kommende Liquidität, die jetzt jedes Monat in den Markt kommt mit 40 Milliarden, die ist nicht wegzudenken. Also da denke ich schon, dass wir da Auswirkungen sehen werden. Wir werden nominal weiter steigen. Was ich ganz spannend finde derzeit auch, wenn wir vielleicht nochmal zu Rohstoffe die Dings zurückschlagen, die Kurve, wenn du kurz bei mir einblendest. Bofa, Josh Hartnett hat da Michael Hartnett, Entschuldigung, hat da quasi jetzt einen rausgehauen und gesagt, bald schauen alle Rohstoffcharts aus wie der Goldchart oder wie der Silberchart, und zwar Hockeystick-Bewegung, und da spricht er speziell halt Oil an und Energierohstoffe, und das ist auch was wir schon länger am Schirm haben. Wir haben nur leider derzeit die Zeit nicht gefunden, das richtig zu analysieren und zu recherchieren, aber ich denke, auf das werden wir uns in Zukunft etwas stürzen, weil ich glaube, da kann man antizyklisch jetzt sehr, sehr gute Positionen aufmachen. Wie siehst du denn den Energiemarkt, den Ölmarkt derzeit?
Ja, für mich definitiv ist momentan so ein bisschen Badstellung drinnen. Ich habe es eh auch gestern in unserem Meetup gesagt. Ich glaube, alle haben sich so ziemlich abgefunden, dass der Ölpreis zwischen 60 und 65 jetzt niemanden gravierend schadet. Niemand profitiert überproportional davon und dass das so der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also die USA brauchen ja einen gewissen Ölpreis, um Fracking betreiben zu können. Die USA können sich aber einen hohen Ölpreis mit Sicherheit nicht leisten, weil das wieder inflationär sich auswirken wird. Die arabischen Staaten sind glaube ich, momentan am KI-Hype und finden sich auch damit ab, dass das Öl jetzt nicht mehr die ganz, ganz riesigen große Einnahmequelle ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da irgendwie politisch jetzt so in den Institutionen, auch in der OPEC, so ein bisschen auf einen Preis geeinigt hat. Zumindest sieht es für mich so aus. Also der Ölpreis hat zumindest nicht die Ausschläge, die er haben sollte bei gewissen geopolitischen Entscheidungen. Also zum Beispiel, wie der Ukraine-Frieden da immer mehr und mehr ins Mittelpunkt gerückt ist. Vor ein, zwei Wochen war das, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Da würde man sich eigentlich erwarten, dass der Ölpreis dadurch fallen sollte. Zumindest hätte ich mir das erwartet. Er hat sich de facto kaum bewegt für die Verhältnisse. Also für mich ist das irgendwie so, ich habe das Gefühl, alle sind zufrieden mit dem, was sie haben. Niemand profitiert übermäßig, niemand leidet übermäßig. Und ja, das passt definitiv. Das switcht rüber zu den Ölfirmen natürlich. Ich glaube, dass die natürlich jetzt in einer super Situation sind. Die brauchen jetzt nicht mehr allzu viel investieren, logischerweise. Die sitzen auf massiv großen Cashflows. Und ich glaube schon, dass die sind zum Teil auch schon gut gelaufen. Ich bin der Überzeugung, dass die Ölwerte weiterhin gut laufen werden. Ich glaube nicht, dass sich die jetzt verdoppeln werden in irgendeiner Art und Weise, aber gerade wenn man Dividendenwerte sucht und verlässliche Zahlen, und ich glaube, dass die sicherlich Rekorddividenden ausschütten könnten, weil was sollen die mit dem vielen Cash machen, auf dem sie sitzen? Also jetzt die nächste Bohrinsel zu bauen und die nächste Pipeline zu bauen, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, wobei bei Pipeline bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist so mein Take drauf. Also ja, also die sind sicherlich in einer sehr, sehr guten Lage, sind aber auch schon gut gelaufen, muss man dazu sagen. Aber definitiv als Dividendenzahler sicherlich spannend.
Jetzt hast du eins genannt, und zwar, dass Öl nicht auf alle Ereignisse so reagiert, wie du es jetzt primär erwartet hättest vielleicht, und da hast du halt Ukraine, Russland genannt. Vielleicht eine gute Überleitung zu einem anderen Punkt, der da auf der Agenda steht, und zwar nicht nur die Befriedung vom Ukraine-Russland-Krieg, sondern auch der Beitritt der Ukraine in die EU. Wie siehst du das?
Sehr kritisch. Also ich weiß nicht, was die Ukraine in der EU zu suchen hat. Ich glaube nicht, dass sie irgendein Kriterium erfüllen. Ja. Jetzt kann man natürlich, sage ich jetzt mal, ja, wie soll ich sagen, die philosophische Frage stellen, ist das der Preis für ein Kriegsende? Ja, ich glaube, die EU hat momentan massiv andere Probleme, und ich glaube, dass man der Ukraine definitiv helfen muss. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, dass das nicht passieren soll. Ganz im Gegenteil, weil wenn man sich zurückerinnern, wenn wir den Marshallplan nicht gehabt hätten nach dem Zweiten Weltkrieg und wenn uns die USA nicht massiv unter die Arme gegriffen hätten, und der USA ist es damals auch nicht besonders gut gegangen wirtschaftlich, das muss man auch dazu sagen, dann wären wir heute nicht da, wo wir stehen würden, und dann würde es das europäische Wirtschaftswunder, im Speziellen das deutsche Wirtschaftswunder, würde es dann definitiv nicht gegeben haben. Und das muss man immer so am Schirm haben, weil deswegen alle sagen, ja, jetzt kein Geld mehr für irgendwas, und wir haben selber genug Probleme. Also ich glaube, das ist definitiv der falsche Weg. Man muss es natürlich gezielt einsetzen, dein Beispiel mit den Fahrradwegen in Peru oder wo auch immer du, oder wo, Peru, keine Ahnung wo. Das ist natürlich der falsche Weg, keine Frage, das braucht man ja nicht unbedingt, aber ich denke schon, dass man weiterhin Unterstützung geben muss. Ich sehe es aber sehr kritisch, die Ukraine jetzt in die EU reinzulassen, aus mehreren Gründen, weil selbst wenn Russland dann nochmal angreifen würde, dann wäre es ein Krieg gegen die EU. Ja, und dann, das wäre der eine Punkt. Oder der zweite Punkt ist, dass die Ukraine ein nach wie vor sehr, sehr korruptes Land ist. Man sieht es ja immer wieder, jetzt musste, glaube ich, der engste Berater von Zelensky irgendwann die Segel streichen, vor ein, zwei Wochen irgendwann. Und das geht halt, für mich passt das absolut nicht zusammen. Also das wäre, also wenn die EU diesen Preis zahlen muss, damit Frieden herrscht, dann kann man sich philosophisch darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist, und vielleicht für die weit entfernte Zukunft möglicherweise, weil die Ukraine nach wie vor dann auch ein sehr, sehr starkes Land sein wird von agrarmäßig, Rohstoff dann wahrscheinlich nicht mehr, kommt darauf an, was sie abtreten müssen. Also vielleicht in 20, 30 Jahren gedacht, möglicherweise okay, aber kurzfristig und mittelfristig sehe ich das eigentlich eher katastrophal. Wie siehst du das?
Ja, ein bisschen differenziert, also schon sehr ähnlich auch wie du, aber mit ein paar Nuancen Unterschied. Ich bin da aber jetzt auch, muss ich wirklich sagen, auch politisch nicht wirklich genug involviert. Also. Geopolitisch ist es halt ein Thema. Amerika braucht Europa halt quasi als Brückenkopf, um auf der eurasischen Landplatte da irgendwie was zu sagen zu haben, speziell Israel zum Beispiel auch. Und also das jetzt vom Zweiten Weltkrieg her geholt, ne? Und meiner Ansicht nach ist halt die Ukraine bzw. McKinder-Heartland-Theory ist halt so, dass das Herzland quasi, das Herzstück, das dort, dass du das besetzen musst, um die eurasische Platte zu beherrschen, und wenn du es nicht beherrschen kannst, dann musst du dort halt immer Unruhe stiften. Deshalb ist halt im Nahen Osten immer wieder Krieg. So die McKinder-Heartland-Theory. Und Da bin ich halt ein sehr, sehr großer Befürworter davon. Das erklärt halt, oder zumindest für mich, einiges, was da passiert in sehr, sehr einfachen Strukturen, zumindest für mich verständlich, ist natürlich weit, weit komplexer. Also Geopolitik ist Geostrategie, das ist Schach auf einem großen Brett, ne? Mit vielen Akteuren. Wir spielen halt in Europa nicht mit. Und das ist, ja, wir sind, das ist halt jetzt die Hegemonialmacht USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg quasi da die Vorherrschaft übernommen hat und mit einem Vasal Europa da quasi dominiert. Das wird halt jetzt durch den politischen Osten angefochten und da wehrt sich halt jetzt der Welthegemon gegen seine Entmachtung. Und das ist, Ray Dalio hat da super Bücher über Zyklustheorie geschrieben, über die zyklische Ablöse von Hegemonialmächten an der Macht, also wie die Niederländer abgelöst wurden, die Portugiesen, die Engländer etc. Und das hat China da jetzt quasi den Amerikanern den Platz an der Sonne streitig macht. Und das sehen wir jetzt derzeit. Und wenn man es empirisch nachblättert, dann weiß man, dass in diesen Zonen, wo es dann wirklich zu der Kreuzung gekommen ist, wo der neue Hegemon den alten ablöst, dass es da halt meistens auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und ja, kann man da einfach nicht weiter ausschließen. China hält sich derzeit noch ruhig. Ich glaube aber, dass es da eskalieren kann, vor allem wenn es um Taiwan dann irgendwann geht. Und Xi Jinping, ja, nimmt sich da auch kein Blatt vor den Mund und sagt, Taiwan wird irgendwann dem Mutterland angeschlossen werden wieder. Und wenn das passiert, weiß ich nicht, was dann auf der Welt passiert. Aber jetzt bin ich wieder weit abgeschweift.
Ich wollte sagen, du bist so ein bisschen ein Politiker.
Ja, ich rede immer um die Fragen herum. Gell? Aber man muss halt wirklich den großen Kontext betrachten, weil auch dieser Ukraine-Konflikt gehört eben in diesen großen geopolitischen, geostrategischen Kontext hinein. Es ist in Wahrheit ein Stellvertreterkrieg der USA in Europa. Und dann, ich weiß, das ist ein sehr, sehr kontroversiell diskutiertes Thema, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es dasselbe ist wie in Kuba, wie die Russen in Kuba die Raketen stationiert haben, haben die Amerikaner auch gesagt. Die Flugdistanz nach Amerika zu unseren großen Städten ist viel zu kurz von Kuba. Das ist einfach inakzeptabel. Und genau dasselbe ist es mit der NATO-Osterweiterung Richtung Ukraine. Und die Ukraine ist halt 15 Flugminuten ungefähr, als Laie sage ich das so ungefähr, mit den schnellsten Raketen Richtung Moskau. Und da hat halt keiner Bock drauf, dass dort halt die Raketenstellungen aufgezogen werden. Und wie gesagt, kann man sehr lange diskutieren und auch mit Militärberatern, mit denen ich auch teilweise in Kontakt bin und über diese Themen spreche. Ich halte das für eine schlechte Idee, die Ukraine in die EU zu holen, weil wie du richtig sagst, die nächste Auseinandersetzung findet dann wirklich mit der EU statt. Dann sind wir direkt im Krieg und ja, also auf das habe ich einfach überhaupt keinen Bock.
Ja. Sehen wir dann eh ähnlich. Und wie gesagt, also ich glaube, dass da andere Möglichkeiten auch geben sollte. Das muss jetzt nicht unbedingt ein EU-Beitritt sein. Genau. Also es gibt ja auch schon Wetten, also ein paar Firmen laufen ja schon an, unter anderem die Bohr AG, Strabag und so weiter. Das sind ja auch schon ganz gut gelaufen aufgrund dieser Friedensnachrichten, weil das dann halt unmittelbar Profiteure wären. Ja, muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ist definitiv. Ich glaube, es gehört eine andere Lösung her. Und wie du sagst, Europa müsste aktiver in die Gespräche einsteigen. Und nicht da immer als Kommentator auf der Seite stehen, meiner Meinung nach. Also das ist
ja, vor allem vielleicht einen Zusatz noch. Ich meine, wenn man das jetzt alles Revue passieren lässt, was passiert ist. Ich meine, ganz ehrlich, die Amerikaner haben Waffen verkauft nach Europa und haben sich da ein gutes Geld verdient, haben dafür dann auch am Ende die Hand über die seltenen Erden, die Ressourcen bekommen, die jetzt eher Streitigkeiten geben auf der ganzen Welt, weil China da generell die Hand drauf hat und die USA hat sich jetzt die letzten aus Europa noch geholt, die es gibt. Also die Hand da drüber, über den Wiederaufbau hat BlackRock die Hand drüber und zahlen wir jetzt die EU. Also da muss man halt schon fragen, wem nutzt das und wer geht da als Gewinner vom Platz und wer als kompletter Verlierer? Und meiner Ansicht nach wird Europa komplett zermahlen zwischen den Großmächten.
Ja. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, würde ich sagen. Du hast ja recht. Aber das muss man, glaube ich, da glaube ich, muss man das auch defiziler sehen. Ich habe mir darüber ein bisschen so Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob das nicht für Europa sich auch dann in irgendeiner Art und Weise positiv, ich meine, ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber naja, nicht auch positiv auswirken kann. Ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, Apple könnte durchaus ein Profiteur werden zukünftig von KI, weil die jetzt nicht das Geld mit beiden Händen raushauen. Ich sehe das vielleicht mit Europa ähnlich. Ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht, aber das sind nicht ausgereift und ich glaube, das Fass machen wir jetzt auch gar nicht auf, das können wir dann vielleicht in einer der nächsten.
Ich glaube auch, das gehört entweder mit anderen Experten noch besprochen, weil wir da beide, glaube ich, auch gar nicht die Expertise dazu haben, aber
so ist es, ja. Genau. Wir sind, also ich bin für jeden Fall geopolitisch Nackerpatzel. Genau.
Ich bin auch in erster Linie Kapitalmarktanalyst. Also.
Ja. Gut, dann hätten wir das vorgezogen mit der Ukraine. Was haben wir noch am Plan? Ja, Krypto am Scheideweg, so ein bisschen. Da kann ich gern einleiten in das Thema, weil da interessiert mich dann deine Meinung, Dominik, auch ein bisschen. Ich werde gleich meinen Bildschirm wieder teilen. Und zwar sehe ich die Kryptos durchaus auf an kritischen Situationen, kritischen Stellen stehen. Also ich habe hier die Bitcoin kurz da. Ich schmeiße jetzt mal das, oder lassen wir das Fibonacci Retracement noch ganz kurz drin. Also wenn ich Fibonacci von ganz unten nach ganz oben ziehe, dann sind wir jetzt im Moment hier beim 32er Fibonacci, Entschuldige, beim 38er Fibonacci abgeprallt. Ja, also von dem her definitiv mal Unterstützung. Wir hatten auch hier in der Nähe Unterstützung. Wenn ich das jetzt mal rausnehme, dann schaut es für mich aber so ein bisschen bearischer aus. Natürlich kann ich jetzt falsch liegen, aber immer wenn so krasse Abverkäufe kommen, dann sind das meistens in meiner Welt Bärenflaggen, die sich da ausbilden und die nach unten durchbrochen werden. Jetzt muss das natürlich bei Bitcoin nicht passieren, klarerweise. Du hast auch schön ausgeführt, dass wir jetzt wieder 40 Milliarden im Monat in den Markt strömen. Da wird sicherlich auch einiges in die Kryptos gehen von diesem Geld. Aber ich sehe die Reaktion darauf eigentlich nicht bei Bitcoin. Also ähnlich wie ich bei Öl keine Reaktion gesehen habe, sehe ich auch bei Bitcoin auf diese Nachricht keine Reaktion. Zumindest nicht so wirklich. Und Bitcoin kämpft mit der wichtigen 92.000er-Marke. Also 92.000 ist durchaus hier eine wichtige Zone für Bitcoin, meiner Meinung nach, weil das sind wir durchaus immer umgedreht. Also wenn man sich das anschaut, haben wir da immer wieder Drehpunkte im Chart, die man hier schön sieht. Und für mich ist das definitiv eine durchaus spannende Frage, weil wenn das tatsächlich eine Bärenflagge sein sollte, dann wäre für mich das nächste Ziel die 72.000. Also das definitiv schon ein ordentlicher Rückschritt. Michael Saylor wird Herzrasen bekommen wahrscheinlich, wenn es bei 72.000 steht einmal. Das ist das eine. Dann Ethereum, ähnliches Bild. Da sind wir jetzt da mit Mühe und Not an der Unterstützungszone bei 2.800 abgeprallt. Aber auch da sehen wir einen ordentlichen Weg nach unten. Zugegebenermaßen aber jetzt auch eine sehr steile Bärenflagge, wenn es eine ist überhaupt, ja, muss man natürlich abwarten, die ebenfalls nach unten aufgelöst werden könnte, und zuletzt, zu guter Letzt Solana, die ebenfalls da an der 120 herumtanzen, da jetzt so eine Base ausbilden für mich, und unter der 120 wird es auch da ein bisschen düsterer. Also die Frage, die sich stellt, ist, noch sind all diese Marken nicht gefallen, noch Bitcoin kämpft am ersten noch drum, Ethereum und Solana stehen noch ein bisschen besser da charttechnisch, aber für mich schon die Frage, ist das der Anfang vom nächsten Kryptowinter und sehen wir noch tiefere Kurse? Da würde mich dein Take drauf interessieren.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ich kann dir zeigen, wie ich das in dem Chart sehe, und zwar, du kennst das sowieso. Ja. Ich habe das in zwei sogenannten Wyckoff-Distribution-Pattern eingezeichnet gehabt. Ist jetzt, dauert vielleicht ein bisschen zu lang, das zu erklären, aber es sind einfach Seitwärtsdistributionen, die nach unten abverkauft werden, nach einer gewissen Formation, die fantastisch zweimal funktioniert haben bei Bitcoin. Und weil du da diese Bear Flag ernannt hast, beim letzten Pattern war es so, dass die sehr, sehr lange gedauert hat, diese Bear Flag, und eigentlich dann auf All-Time Highs gegangen ist, in dieser Bärenflagge. Also ob man das dann überhaupt noch Bärenflagge nennen kann, glaube ich eh nicht sowieso. Aber das war einfach ein Aufwärtstrendkanal. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hier auch passiert, man könnte hier genauso sagen, das ist ein klassischer Wyckoff-Distribution-Pattern, dass sich dann mit einem Breakout runter in die Zone rauf, back to the scene of the crime zum Ausbruchslevel, retrace und dann erst richtig abverkauft. Also das ist genauso möglich, dass sich diese Bärflagge, wie du richtig sagst, nach unten auflöst. Wir werden es erst wissen, wenn es passiert. Also es ist wirklich schwer vorauszusagen. Was ich halt immer wieder in den Kopf der Anleger rufen möchte, ist diese Achso, das ist logarithmisch. Moment. Ist diese Trendlinie hier, die seit Ewigkeiten besteht und die eigentlich nicht gebrochen wurde. Und ich sage immer, solange Bitcoin mir nicht beweisen kann, dass er mit hohem Volumen über diese Linie drüber geht, bin ich nicht mehr long. Und ich nehme natürlich dann von 90.000 bis 120.000 hier nichts mit, aber ich kann erst wieder richtig bearish sein, wenn mir Bitcoin wirklich beweisen kann, dass er da drüber will. Und solange. Ich habe ja auch 120.000 verkauft, short, und dementsprechend, ja, ich bin da derzeit nicht bearish, nicht bullish, aber genau, es bleibt einfach abzuwarten. Ich finde derzeit einfach andere Märkte spannender, ich verdiene gutes Geld in den Edelmetallen nach wie vor, sehe keinen Grund, da derzeit in den Kryptomarkt zurückzugehen einfach.
Ja, absolut. Mal schauen, was sich die Krypto-Jungs einfallen lassen, um da wieder ein bisschen nach oben zu kommen, definitiv.
Ja, Michael Saylor wird auf jeden Fall spannend, ob der zittert, ich habe keine Ahnung, aber...
Also er persönlich Thema. Wird wahrscheinlich seine Schäfchen im Trockenen haben, es sei denn, er hat ihn privat auch gehebelt, in Bitcoin alles investiert, das wage ich aber zu bezweifeln, aber du suchst, glaube ich, gerade MicroStrategy-Aktie, oder?
Ich habe es gerade offen, ja. Ja, spannendes Ding auf jeden Fall. Also diese Parabola da nach oben, das ist halt auch 350% im November 2024, Oktober 2024. Seitwärtsdistribution kann man das ja gar nicht mehr nennen. Da haben wir jetzt abverkauft von der Spitze. Das ist ja, was haben wir denn da? Von ganz oben haben wir in der Spitze 70% Verlust. Ne?
Ja, ja.
Also das ist schon ein Ding. Schöne Akkumulationsphase übrigens da unten. Also mit einem schönen Breakout dann, der toll funktioniert hat. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein Freund von dem Geschäftsmodell, von dem Ding, was der da aufführt. Mit neuen Aktien dann das ganze Rad wieder weiterdrehen. Wenn er keinen Abnehmer findet für neue Anteilsscheine, dann wird es halt wieder schwierig, weil er die Zinsen nicht bezahlen kann. Ich glaube, am 31.12. steht wieder eine große Rate an, wo er nicht weiß derzeit, wie er die finanzieren soll, wenn er keine Vorzugsaktien verkauft. Ich halte das einfach für ein sehr, sehr schlechtes Geschäftsmodell.
Gut, hat ein bisschen was aber auf der Kante, glaube ich. Also das könnte er noch packen.
Ja, ich bin da gar nicht up to date, aber ich habe irgendwas gelesen, dass er auf jeden Fall was verkaufen, also neue Aktien herausgeben muss, um irgendeine Tranche bedienen zu können. Okay. Aber das ist gefährliches Halbwissen meinerseits.
Okay. Ja, also schauen wir mal, wie es mit Krypto weitergeht. Und last but not least, du hast es angesprochen. Wir haben es, glaube ich, nicht. Wir haben es im Podcast auch gehabt, bin mir ziemlich sicher. Und zwar haben wir über die ganzen Billigläden, Dollar Tree General und so weiter gesprochen. Und ich blende es jetzt mal ein. DG ist für mich einfach Dollar General Corporation, für mich einfach eine sensationell gute Aktie im Moment. Ich will jetzt gar nicht so sehr, da hat es was verschoben, so sehr darauf eingehen, wie das fundamental ausschaut. Ich finde, fundamental will ich nur vorausschicken, dass die Aktie, glaube ich, in Erinnerung zu haben, wie ich habe es letzte Woche recherchiert, ein KGV von 21 hat und gegenüber Walmart, das ein KGV von 40 hat, ähnliche Wachstumsraten hat. Natürlich eine ganz, ganz andere Bewertung logischerweise, aber ähnliche Wachstumsraten, ähnliche Dividendenauszahlung, also alles ziemlich ähnlich. Und wir haben es ja darüber gesprochen. Und das Spannende an dem Geschäftsmodell finde ich, also das sind so in deutschsprachigen Raum würde man, glaube ich, 10 Euro-Shops sagen, also so 10 Euro-Shops, 10 Dollar-Shops, wo sie halt billige Waren kriegt. Und man sieht, dass die hier in diesem Bereich wahnsinnig unter Temu gelitten haben. Und was ich aber bei vor allem bei Dollar General Corporation extrem spannend ist, dass die Verbrauchsgüter haben. Ja? Und wenn wir jetzt wirklich von unserer Grundthese ausgehen, Dominik, dass wir gesagt haben, okay, der Mittelstand wird leiden, der Mittelstand wird nicht mehr vielleicht bei Walmart so viel einkaufen, sondern wird halt eher die Verbrauchsgüter in diesen Billigläden kaufen. Und man sieht es jetzt wirklich auch schon, dass das definitiv anzieht. Ja, also man sieht es hier im Detail, dass wir hier jetzt da die ersten Gaps nach oben haben. Hier und hier. Ich möchte dazu sagen, dass ich hier mit einem Long Call seit irgendwo, ich glaube, irgendwo hier in dem Dreh bin ich eingestiegen, irgendwann im Sommer. Da haben wir auch, glaube ich, das erste Mal drüber geplaudert. Sehr, sehr langlaufender Long Call. Und ja, ich sehe das nächste Kursziel hier definitiv bis zum Widerstand bei 165 rauf. Also das glaube ich schon. Wie gesagt, man hat eine gute Dividende. Also gute Dividende, man hat eine Dividende. Es ist ein profitables Geschäftsmodell. Es hat wenig Wachstum, aber wächst noch. Und ich glaube, dass da halt viel Potenzial drin liegt, wenn wirklich der Mittelstand immer ärmer und ärmer und ärmer wird und immer mehr aufs Geld schauen muss einfach, dass man halt dann in solche Läden geht und dass die dann unheimlich profitieren davon. Und von all denen, die es da gibt, Dollar Tree General gibt es ja auch und es gibt noch ein paar andere. Five Below ist so ein Store. Und ich habe die ein bisschen miteinander verglichen letzte Woche. Ich werde dazu auch Anfang Januar mit Sicherheit einen Beitrag in einer Stunde Freiheit schreiben zu diesem Thema. Und da wird für mich definitiv sehr, sehr viel Potenzial sein, weil die eben zu den Gewinnern gehören werden. Wenn es den Menschen schlechter geht, dann werden die Menschen mehr aufs Geld schauen, werden billigere Verbrauchsgüter kaufen und werden sich dann definitiv an solchen Stores bedienen. Und ich glaube, da ist Dollar General das Unternehmen, das am besten aufgestellt ist von allen. Hat auch jetzt bei diesen Earnings wieder überzeugt und ist dann nach oben geschossen. Also ich sehe durchaus Platz bis 165. Bei 165 wäre dann meine Zielzone für meinen Long Call. Den werde ich dann entweder verkaufen oder ausüben. Das werde ich dann noch entscheiden. Kommt darauf an, wie die Aktie dann bei 165 reagiert. Aber für mich ein glasklarer Take, wenn die Politik wirklich so weitermacht und wenn die Politik den Mittelstand immer schwerer und schwerer und schwerer macht, dann ist das sicher ein Profiteur davon.
Ja, you nailed it. Also ich unterschreibe das zu 100% genau alles, was du gesagt hast. Es ist einfach so, wir haben das lange eigentlich antizipiert, das hat viel zu lange auf sich warten lassen eigentlich. Ja. Und es zeigt jeder Chart, den wir uns in den Wirtschaftsdaten anschaut, die Delinquency Rates in den Kreditkartenschulden, die Delinquency Rates in den Autoloans, also die Kreditausfälle, die Ausfallsraten, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage über der Zeit bei den Rückzahlungen. Alles steigt an. Häuser, Housing Credit, Delinquency Rates und die Student Loan Delinquency Rates sind überhaupt auf Alltime High, also die Studentenlohnkredite. Das, ja, man merkt, dass es auch die Car Retailer, also die Leasingraten und so weiter, gehen komplett durch die Decke, die Ausfälle. Und das sieht man auch schon im sogenannten Subprime, also im schlechten Mortgage-Segment, wo die Kreditwürdigkeit gering ist, sieht man wirklich massive Ausfälle. Und da die ersten verbrieften derivativen Tranchen, die da verkauft wurde, sieht man schon am Ausfallen. Fängt ungefähr so an wie 2008 am Häusermarkt, jetzt halt in der Autosektion derzeit gerade und auch im Commercial Real Estate, also in den Bürogebäuden, wo wirklich ganz große Bürogebäude um einen Dollar den Besitzer wechseln. Und das ist jetzt nicht so der Retail-Investor, aber trotzdem ist es ein absolutes Zeichen dafür, dass es halt dem Mittelstand nicht mehr gut geht, in den USA schon lange nicht mehr gut geht. Und ja, dass diese Ausfallsraten durch die Decke gehen und die Leute sich dann einfach wahrscheinlich nicht mehr zu Chipotle setzen können oder zu Five Guys oder weiß ich nicht, wie diese ganzen Ketten heißen, oder ins normale Restaurant gehen können, sondern dann halt wirklich im Dollar-Shop einkaufen. Und da bin ich absolut der Meinung, dass das weiter steigen wird. Also ja. Ich würde den Trade auch, finde ich, auch sehr gut, den du da gemacht hast.
Man muss dazu sagen, wir haben von Year-to-Date 82% Anstieg schon, ja, aber ich sehe da, ja. Ich sehe da definitiv noch Potenzial nach oben, absolut. Ja, sehr gut, Dominik. Dann hätte ich auf meinem professionellen Zettel da alle Themen abgehakt.
Wir müssen uns nochmal umdrehen und nachschauen, ob es nicht hinten noch was draufgeschrieben hast.
Oder hinten so. Steht was anderes drauf. Hinten steht was anderes drauf. Das muss ich jetzt nachher abarbeiten, aber vorne an meinen Themenzettel. Ich bin wie hat er geheißen, der Peter Lynch war das? Nein, schon. Der in die Firmen gefahren ist und hat geschaut, wie die CEOs mit Geld umgehen und hat das unter anderem daran festgemacht, ob die für jede Zeichnung ein neues Blatt Papier genommen haben. Siehst du? Also hier.
Du bist auch mein persönlicher Peter Lynch. Ja. Der ist halt mit 40 in Pension gegangen, du bist jetzt 50 geworden. Also.
Ja, ich bin im Frühruhestand. Ich betreue dich jetzt noch ein paar Jahre und dann.
Ja, das ist aber lieb von dir, Sonderbetreuung.
Sehr gut. Gut, Dominik, hast du noch irgendwelche Themen?
Nein, ich denke, das waren die wichtigsten Dinge. Ich freue mich jetzt einmal aufs Wochenende. Nach ein, zwei sehr intensiven, spannenden Wochen, auch mit Workshops und so, und Vorträgen und allem Möglichen. Wir sind auch in den Endzügen für eine Stunde Freiheit. Wir werden auch jetzt natürlich wieder weiter dran arbeiten. Wir haben die letzten Coaches angebordet, also die letzten Experten ins Boot geholt und ein paar fehlen noch, aber wir haben immer wieder weitere Gespräche. Ja. Dementsprechend eine tolle Zeit noch vor Weihnachten vor uns und dann hoffen wir, dass wir im Jänner voll durchstarten.
Den Link für die Warteliste findest du in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und damit sagen wir wie immer danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut, Dominik. Ciao, ciao.
Ciao.